Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und heute geht es um ein ganz besonderes Thema, Wood Arts Eller Reden. Und dahinter verbirgt sich Peter Jehle. Hallo, Herr Jehle.
Guten Tag, Arnold.
Herr Jehle, wir fangen mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Wenn Sie mal ein bisschen was von mir erzählen, weil mit der Geburt muss man jetzt nicht unbedingt anfangen, aber so ein paar andere Dinge, ich glaube, die sind ganz interessant.
Ja, das mit der Geburt wäre vielleicht jetzt ein bisschen zu umfangreich nach 57 Jahren. Ich hatte vor kurzem meinen Geburtstag, lassen wir ein paar Lücken entstehen. Ich bin als Sohn eines Schreiners aufgewachsen und bin sozusagen im Sägemehl geboren, habe mit meinem Bruder Unmengen an Holznägeln und sonstigen Werkstoffen vernichtet und bin jetzt seit fast 40 Jahren als Gartenbautechniker tätig. Übte bis vor einem Jahr als Haupthobby eigentlich Motorradfahren aus, hatte dann allerdings im Jahr 2012 ein einschneidendes Erlebnis, als mich ein Autofahrer dann unverschuldet an einer roten Ampel von selbigen geschossen hat. Und da hatte ich eine Unmenge Zeit zum Nachdenken. Und nach sinnlosen 3 Jahren Motorradfahren mit immerhin 20.000 Kilometern pro Jahr habe ich letztes Jahr wieder angefangen mit meiner künstlerischen Ader zu beginnen. Ich hatte früher schon verschiedene Objekte mit Beton gemacht, also in der Drahtgitter-Stahl-Beton-Variante bis zu lebensgroßen Figuren. Habe mich dann an Natursteinen versucht, habe Edelstahlobjekte in Verbindung mit Stahl gearbeitet, habe diese dann überwiegend im Gartenbereich eingesetzt. Und letztes Jahr habe ich dann, ich weiß es nicht so genau warum, irgendwann mal angefangen, aus meinem Brennholzvorrat ein Stück zu bearbeiten. Und das auslösende Element war eigentlich dann ein Friseurbesuch, als ich dann ein Objekt gesehen habe, das ein Kollege sicherlich mit Gedanken gemacht hat. Aber das war mir jetzt in seiner Ausstrahlung, weil es eigentlich nur ein weißer, sandgestrahlter Stamm war, ein bisschen zu langweilig.
Ja, bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Kunst. Sie haben ja gesagt, vor Ihrem Motorradunfall, da hatten Sie auch schon was mit Kunst zu tun. Wie sind Sie überhaupt zu Kunst gekommen?
Ich hatte schon in der Realschule jetzt das Vergnügen, im künstlerischen Zweig zu landen und war diesbezüglich jetzt da vielleicht auch schon mit der Formensprache von daher mehr vertraut. Und in meiner gärtnerischen Tätigkeit habe ich eigentlich immer wieder auch auf verschiedenen Gartenausstellungen Objekte gesehen, die bestimmte Formensprachen in sich getragen haben.
Und das hat Sie dann angeregt, also auch Dinge mit, zunächst mal mit Beton, mit Stahl, mit solchen Sachen zu machen?
Ja, die Betongeschichten waren im Prinzip jetzt eigentlich eine Duplikation. Das war jetzt eigentlich nicht besonders anspruchsvoll. Die Stahlgeschichten, die haben mich dann jetzt schon ein bisschen mehr herausgefordert, weil es war so typisch die Variante des Deutschen, gibt dem Deutschen keine Blechbüchse, er macht einen Panzer draus. Also es kam immer irgendwas aus dem Vorrat in die Finger, da kann man was draus machen.
Und dann sind Sie zu Holz gekommen. Hat das, also bei mir ist so angekommen, als ob das ein bisschen indirekt zumindest mit Ihrem Unfall, mit den ja, mehr oder weniger langen Zeit nachdenken zu können, zu müssen. Hat das damit was zu tun?
Das hat sicherlich was damit zu tun, weil ich denke, man muss irgendwann mal anfangen, im Leben Spuren zu hinterlassen. Und die bisherigen Dinge, die ich gemacht habe, die haben nicht das hinterlassen, was ich mir vorgestellt habe. Und dann hatte ich das große Glück, die Quelle meines Holzes allerdings war im Unglück, weil es war eine Obstwiese und die musste im Neubaugebiet weichen. Und mit etwas Überredungskunst habe ich dann den Besitzer davon überzeugen können, dass man aus diesem Holz einfach mehr machen kann, als es zu Brennholz zu verarbeiten, weil da kam in meinem Gedächtnis wieder zum Vorschein, Obstgehölze, Farbe, Formen. Und das war ein sehr alter Obstgarten, zum Teil mit über 100 Jahren alten Obstbäumen, in sehr unterschiedlichen Zuständen, teilweise extrem verwittert, auch mit Pilzen versehen. Teilweise natürlich auch vom Besitzer bearbeitet, sodass dann immer wieder bei der Bearbeitung dann so kleine Überraschungseffekte rauskommen. Da fliegen die Funken, weil da war halt wieder ein Nagel versteckt. Und der Baum hat ihn einfach vernichtet und gefressen.
Ja. Und diese ganzen Erfahrungen mit den Obsthölzern, sagen wir so Grunderfahrungen, die haben Sie dann als Schreinerssohn schon gemacht? Ja, ein bisschen meine ich jetzt mal so.
Freundlicherweise hat mir jetzt die Natur oder meine Eltern die Fähigkeit gegeben, mit meinen Händen was Vernünftiges, Handwerkliches zu machen. Und handwerklich bin ich jetzt also schon über 40 Jahre tätig. Insofern war das jetzt eigentlich nur die Anwendung der Summe von Fähigkeiten und einer Entwicklung, die jetzt immerhin 57 Jahre gedauert hat.
Das heißt, haben Sie auch bei Ihrem Vater da dann auch manchmal mitgeholfen, Hand angelegt, aber zumindest zugeschaut natürlich sowieso. Natürlich. Sie haben da einiges gelernt. Das heißt also, irgendwie so ganz zufällig ist es mit der Holzgeschichte nicht. Das sind schon in die Wege gelegt, möchte ich jetzt nicht direkt sagen. Doch, Sie haben ja gesagt, mit dem Sägemehl aufgewachsen.
Richtig. Das Sägemehl hat uns als Kinder sehr stark begleitet. Die Säge war auch immer dabei. Wobei natürlich jetzt mein Vater als Möbelschreiner ganz andere Formen pflegt, als ich das jetzt anstrebe. Ich versuche jetzt, das Holz in seiner Farbenfreude, in seiner Formensprache zu kitzeln und aus jedem Stück möglichst das Beste herauszuholen. Gelingt das Ihnen nicht immer.
Was fasziniert Sie jetzt so an Holz? Es gibt ja noch viele andere Materialien. Sie haben ja auch schon Metall angesprochen. Was oder warum Holz?
Holz als natürliches Produkt hat eine innere Wärme in sich. Das ist auch, wenn man dann die Endbearbeitung sieht, der schönste Moment ist eigentlich immer der, wenn das Produkt dann eingeölt wird, wenn dann die Farben beim Einölen so richtig deutlich zum Tragen kommen, das, was man vorher nur erahnen kann. Und wenn man dann drüber fährt und das spürt und dann die Brillanz der Farben sieht, die Jahrgänge sieht, auch diese unterschiedliche Entwicklung, die ein Baum mitgemacht hat, das gibt eigentlich den wirklichen Kick bei der Geschichte.
Der Jele, der hat jetzt zwei so Objekte mitgebracht. Ah, jetzt bin ich ein bisschen näher am Mikrofon dran. Ja, das ist, was ist das? Da steht's unten, Zwetschge. Mhm. Und wenn ich das jetzt mal so versuche, ein bisschen zu beschreiben, also das ist sehr unterschiedlich von der Helligkeit her. Also das eine ist ziemlich dunkel. Sie haben das, glaube ich, so Mahagoniton genannt vorher.
Ja,
so
also
geht ziemlich hell. Und das andere ist ziemlich hell. Was also ganz besonders ist, und ich kann mir vorstellen, dass das sicherlich eine Motivation ist, so ein Objekt einerseits herzustellen, aber auch zu kaufen. Das fühlt sich also, wenn das so bearbeitet ist, ich mache es mal hier, dass ihr das hört draußen. Ja, das ist also, fühlt sich wunderbar an, ganz sanft, also eine sehr, sehr schöne Oberflächenstruktur. Auf der anderen Seite ist auch Zacken drin, also man müsste jetzt, ist klar, wir haben jetzt ja kein Fernsehen, aber ich versuche das halt so ein bisschen mal rüberzubringen. Also eine sehr interessante Sache. Sie haben auf Ihrer Website irgendwo geschrieben, aber ich glaube, das machen wir, da kommen wir nachher noch drauf, dass immer mit dem Objekt, das Sie da so herstellen, dass da auch immer irgendwo eine Geschichte dabei ist und dass Sie sich auch überlegen, ob Sie in diese Holzobjekte noch andere Dinge wie Metall, Glas, solche Sachen einarbeiten. Ich denke, das machen wir dann nach der Musik. Bei uns zu Gast Peter Jele und es geht um das Thema Wood Arts Illerrieden. Illerrieden, klar, Sie kommen aus Illerrieden, beziehungsweise Sie wohnen da schon länger.
Ja. Ich wohne jetzt seit 31 Jahren in Illerrieden und bin dort mittlerweile, glaube ich, wie ein Baum eingewachsen, in der Ortsgesellschaft auch verankert. Und nachdem die Masse meiner Holzquellen in Illerrieden stand, war für mich der Bezug eigentlich gegeben, dass es in der Namensnenne auch unterbringen
Holz,
kann.
Holzkünste, genau. Auf Ihrer Webseite steht, dass Sie auch Wert auf die individuelle Geschichte des Baumes legen. da hätte ich jetzt gern ein Beispiel dazu. So, da kann ich mir jetzt nicht wirklich was drunter vorstellen, Herr Jede.
Also eines meiner Objekte hat einen Namen gekriegt, nicht nur eines, sondern verschiedene, aber eins hat einen speziellen Namen, das nennt sich Marterpfahl. Das war eine Zwetschge, die hat diesen Namen, denke ich, verdient. Sie hat mir bei der Bearbeitung im Werkzeug deutliche Spuren hinterlassen, weil wenn Sie anfangen, einen Baum einfach mal vorzubereiten, Sie trennen ihn auf und dann fliegen die Funken und dann kommt da ein Nagel raus mit 20 cm Länge, der da einfach vom Baum verschlungen wurde, weil er weiß, sich zu wehren. Er stabilisiert ihn einfach und ist weitergewachsen. Und das war nicht nur einer, das waren gleich 5 von der Sorte. Und dann war der Name Marterpfahl für mich einfach prägend.
Hat der Baum Sie also gemartert, oder?
Er hat mich gemartert mit seiner Geduld.
Und Sie ihn?
Ich ihn mit dem Werkzeug. Und er hat sich beim Werkzeug wieder revanchiert.
Hätte es natürlich auch sein können, dass Sie persönliche Erinnerungen daran an diese spezielle, weiß ich ja nicht, an diese spezielle Zwetschge gehabt hätten vom Indianerles-Spielen.
Zu dieser Zeit war ich noch in Weißenhorn wohnhaft, also zu diesem Baum speziell habe ich keinen Bezug.
Hätte aber ja auch sein können.
Ja, man hat Indianer gespielt, man hat mit Sicherheit auch den einen oder anderen Nagel in einen Baum versenkt.
Gut, also Sie haben den dann Marterpfahl genannt. Haben Sie dann in Ihrer, das ist jetzt eine Entscheidungsfrage, oder wie haben Sie dann diese Bezeichnung dann weiter umgesetzt? Ich meine, sollte ja vielleicht derjenige oder diejenige, die dieses Objekt kauft, dann sagen, Marterpfahl, stimmt.
Ich wollte ihn eigentlich ganz anders bearbeiten, hat sich dann aber aus dieser Erfahrung heraus mit dem Funkenflug, mit den Nägeln dahingehend ergeben, dass ich ihn ganz schlicht und einfach in der Mitte halbiert habe. Mhm. Und diese eisenhaltigen Fragmente namens Nägel darin belassen habe. Ich habe sie herausgearbeitet, sie stecken heute noch drin. Und ich habe nur die übrig gebliebenen Flächen entsprechend bearbeitet, um dann auch die Struktur des Holzes sichtbar zu machen. Mhm. Und habe dann die Innenseiten nach außen geklappt, sodass für jeden eindeutig klar ist, dieser Baum hat seinen Namen als Marterpfahl verdient.
Ich weiß jetzt nicht, welchen Heiligen Sie an einem Baum mal mit irgendwelchen Pfeilen, also Eisenbolzen erschossen haben, weiß es nicht, war es Stephanus, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Irgendwelche katholischen Religionslehrer, mögen Sie mir jetzt bitte verzeihen, dass ich das vergessen habe.
Ich bitte auch um Nachsicht, auch bei mir ist der Religionsunterricht schon ein paar Tage vergangen.
Also das war jetzt eines dieser Beispiele, bei dem man also einfach, sagen wir, assoziieren kann, gut, da sind noch die Nägel drin und solche Dinge, also da und vor allem für Sie hat es dann doch Marter bedeutet. Ja, an der Stelle bin ich jetzt eigentlich bei der Frage, wie bearbeiten Sie eigentlich dieses Holz? Ich meine, das eine, was ich schon gesehen habe und was ich noch so ein bisschen aus Erfahrung weiß, Obstholz, und Sie benutzen ja überwiegend in Ihrer Liste Apfel, Zwetschge, Birne, solche Dinge. Das ist ein sehr hartes Holz. Wie bearbeiten Sie das?
Das ist richtig. Grundsätzlich bearbeite ich das Holz eigentlich am liebsten in feuchtem bis nassem Zustand. Die Grobform wird mit Motorsäge vorgearbeitet. Und die nächste Bearbeitungsstufe ist dann jetzt maschineller Art. Das heißt, die ominösen Einhandwinkelschleifer, schwäbisch Flex genannt, mit entsprechenden Hartmetallvorsatzwerkzeugen, lässt sich die Geschichte dann ganz ordentlich vorbearbeiten. Die kleineren Bereiche gibt es dann so Feinwerkzeuge. Ich will den Namen jetzt nicht hin von einer Firma, die entsprechende Werkzeuge produziert. Und dann kommt eigentlich jetzt der nachhaltige und etwas schwierige und auch der langwierigste Teil der Bearbeitung. Schleifen, schleifen, schleifen.
Dass es diese wunderbare Struktur gibt, diese Weiche, die ich vorher schon lobend erwähnt habe. Aber eine Frage stellt sich mir jetzt trotzdem noch. Was heißt trotzdem immer? Viele Fragen. Sie haben da also so einen mehr oder weniger langen Stamm. Und Sie setzen ja die Motorsäge sehr bewusst ein. Da wird ja nicht irgendwo durchgesägt, sondern Sie überlegen sich ja wahrscheinlich schon, wo Sie sägen, damit Sie, haben Sie da schon Objekte im Kopf oder wie geht es da mit dem Sägen?
Also aufgrund meiner etwas längeren gärtnerischen Praxis sehe ich einen Baum natürlich schon zu einem gewissen Teil an. Wie ist er gewachsen? Was kann sich jetzt hinter bestimmten Verkrustungen, Verborgungen oder auch sonstigen Ausstülpungen verbergen? Ich habe immer eine Grundidee, die wird sich nicht immer ganz durchziehen lassen, weil auch das, was man von außen sieht, manchmal innen sich ganz anders darstellt, weil speziell beim Obstholz natürlich dann auch diese Abbauprozesse im Kernbereich von außen zwar erahnbar sind, aber nicht in welcher Tiefenschärfe sie sind. Das führt dann oft dazu, dass sich die Grundform dann etwas verändert.
Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Sie sägen dann nicht einfach ins Blaue rein, sondern Sie haben einfach aufgrund Ihrer Erfahrung, wie ich jetzt rausgehört habe, so gewisse Strukturen im Kopf und denken, okay, das könnte jetzt was sein. Und natürlich erleben Sie die eine oder andere Überraschung. Ich hoffe, meistens angenehme.
Manchmal sogar sehr positive Überraschungen. Manchmal sind sie auch negativ und führt dann dazu, dass dann nur noch die thermische Verwertung für das Holz übrig bleibt, weil manchmal halt einfach Schwächen im Material von außen nicht sichtbar sind. Ich hatte im Herbst bei der Illertissner Gartenlust die Möglichkeit, Vorführungen zu machen und habe da ein Objekt bearbeitet. Und ich habe da den ganzen Tag an dem Ding gearbeitet und im letzten Schritt hat es zu mir gesagt, das wird nichts und ist geplatzt, weil die Wandung einfach zu schwach war. Der Abbauprozess im Holz war schon zu stark. War zwar noch von der Wandungsstärke optisch ausreichend, aber durch den Pilzbefall, der da schon drin war, ist er mir dann auseinandergebrochen. Hat aber nicht zur thermischen Verwertung geführt, sondern aus einem wurden dann drei.
Ah ja, das ist doch auch, auch eine gute Sache. Okay, dann würde ich sagen, eine kleine Musikpause und ja, ich habe noch eine ganze Menge Fragen, also da denke ich, kriegt man auch schon noch ein paar Dinge zu hören. So, jetzt habe ich mir eines dieser Objekte von Herrn Jehle ausgesucht, Wood Arts Villarieden, das ist das Thema für alle, die etwas zu spät eingeschaltet haben. Ja, zu spät ist jetzt nicht so das richtige Wort. Und ja, ich will versuchen, das mal so ein bisschen zu beschreiben. Also jetzt spiegel ich natürlich, aber es sieht so ähnlich aus wie das andere Zwetschge. Und ja, also auch sehr, sehr weich. Ein paar Rillen hat es drin. Und was dann besonders auffällt, ist es an einer Stelle eine Metalleinlage, ich weiß es nicht, was es ist, Messing, Bronze, keine Ahnung, das wird uns der Herr Jehle auch gleich erzählen. So also ein bisschen die Form, ja, ist es eine Träne, ist es ein Tropfen, was auch immer. Und mich würde jetzt einfach mal so von Grund auf, auch wenn es ein bisschen länger dauert, der Entstehungsprozess genau dieses Objekts interessieren. So, jetzt gebe ich es dem Herrn Jehle und der erzählt jetzt, wie das Ding entstanden ist. Also übrigens farblich sehr vielfältig von ziemlich hell bis an manchen Stellen fast schon schwarz. Ja, da, also ganz hinten, da ist es also sehr, sehr dunkel. Okay, Herr Jehle, zu diesem Teil hier.
Dieses Teil hier hätte eigentlich ursprünglich eine Schale werden sollen, weil ich einen Auftrag dafür hatte. Und dann hat es aufgrund seines Abbaus, es hat sehr viele Löcher, es hat viel, ganz viele Lebensspuren in sich, dann leider nicht dafür getaugt und das ruht jetzt schon seit 2 Monaten bei mir in der Werkstatt. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, ich soll doch endlich mal auffüllen, so banale Dinge wie Schalen zu machen und soll mal wieder Kunstobjekte machen. Jetzt kann man aber nicht nur Großskulpturen machen, sondern muss ja ab und zu auch mal was Kleineres machen. Und dann habe ich mir das Ding in die Hand genommen, habe das 5-mal umgedreht, habe die Säge in die Hand genommen und habe aus diesem Rohling, der eigentlich jetzt mal fast quadratisch war, dann die Ränder weggeschnitten. Einfach mal, um zu sehen, was versteckt sich jetzt wirklich innen drin, weil von außen sieht man einen Teil.
Kleine Zwischenfrage, was war das für eine Säge? Eine Kreissäge?
Oder? Das war jetzt eine Motorsäge, eine spezielle Kafersäge. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie kein Stirnrad haben, wie sie sonst bei Kettensägen haben. Im Übrigen in der elektrischen Variante, weil ich will mich ja nicht vergasen in der Werkstatt im geschlossenen Raum. Das ist ein bisschen unpraktisch, ne?
Also macht so ein Krach, diese und Benzindinger da.
So ist es. Man kann also mit dem Gerät doch ein bisschen lärmfreier arbeiten. Und es ist einfach vom Handling her einfacher. Und sie hat einen Vorteil, diese Säge, in diesem Fall jetzt nicht, aber gerade bei größeren Objekten, dadurch, dass kein Standard drin ist, können sie jetzt also ohne Rückschlag in den Baum reinarbeiten. Sie können weiche Formen herausschneiden und sie können auf die speziellen Konturen des Baumes eingehen. Und sie können sich schön langsam rantasten. Geht nicht ganz so brachial durch. Ne? Mhm. Holz will ja einfach auch mal erlebt werden. Man sieht das ja nicht immer ganz von außen, wie sich das Ding entwickelt. An diesem Teil, das war jetzt der Auftrag meiner Frau, mach mal eine kleinere Kunst. Andere Menschen haben keinen so einen großen Geldbeutel. Aber vielleicht ein kleines Zimmer. Und für einen kleinen Geldbeutel kann man ja auch was tun. Und warum sollen sie nicht Spaß haben an solchen Dingen? Ich habe auch mal bei der Herstellung. Mhm. Dann darf der Mensch auch mal Freude an kleineren Objekten haben. Und dann habe ich einfach angefangen. Und dann hat sich beim Schneiden die Formgebung entwickelt. In der Grobform. Und dann habe ich schon gesehen, hier ist eine Lücke, da ist ein Riss drin, da muss noch ein Stückchen weg. Und da muss auch noch eine Ecke weg, damit jetzt einfach diese Formen hier rauskommen, weil wenn ich es gerade abschneide, dann wird das langweilig. Also speziell jetzt hier diese Abrundung, die ist ganz bewusst gewählt, um diese Jahrgänge sichtbar zu machen.
Also das muss ich noch ganz kurz dazwischen für alle, die ist jetzt natürlich, was heißt für alle, das sehen Sie ja nicht, also an zwei Seiten, es ist wirklich eine Ebene, also absolut, ja, so wie soll ich sagen, ja, platt, mit Rillen drin, zwar auf einer Seite und die anderen, ja, da ist noch eine dritte und die anderen Seiten, die sind aber eher so rund, also nur der Vollständigkeit halber, dass man es sich nicht vorstellen kann, es ist also nicht alles rund, sondern auch so ebene Seiten.
Das war jetzt speziell deswegen einfach, um an den geraden Stellen diese Jahresringe sichtbar zu machen. Mhm. Und wenn man die Rundungen dann an bestimmten Stellen herausarbeitet, dann kommt die Schichtung von der Senkrechten auch noch zum Tragen und dann kriegen sie einfach diese Jahresringe schön von oben zu sehen, nicht nur an der seitlichen Ansicht. Und sie kriegen vor allem diese warmen braunen Farbtöne dann viel besser zur Geltung. Hier ist jetzt speziell bei der Zwetschge dieser Übergang zwischen den jungen Jahrgängen, das ist dieses helle hier, und den älteren Jahrgängen, das ist bei der Zwetschge extrem ausgeprägt. Das heißt, wenn zu viel dran bleibt von den jungen Jahrgängen, dann neigt die Zwetschge zu einer extremen Rissbildung. Das ist in dem Fall nicht der Fall, weil gerade so viel weg ist, dass es nichts gibt. Und weil dieses Holz doch relativ weit im Abbau ist, habe ich dann jetzt in eine dieser Lücken, die da einfach so primär unmotiviert drinne war, dann eine Bronzeeinlage reingearbeitet, um einfach noch ein bisschen Glanz auf diese Sichtseite drauf zu kriegen.
Die muss ja auch irgendwie ausgeschnitten werden, oder?
Die ist jetzt mit dem vorher genannten Feinwerkzeug von der Firma, habe ich vergessen, herausgefräst.
Ja, Bastler wissen, um was es geht.
Ja, ist, glaube ich, nicht ganz unbekannt, wird relativ stark beworben. Nee. Das Produkt ist allerdings nicht von dieser Firma, sondern ein ähnliches, etwas leistungsstärkeres Objekt. Und diese Bronze habe ich dann zuletzt mit einem 1200 Korn nachgeschliffen, damit es einfach vom Glanz her maximal wird. Ist dann eingeklebt und zusätzlich noch in den Randbereichen verspachtelt und eingeschliffen, um dieser Seite einfach mehr Leben zu geben. Die Träne ist sicherlich, wir haben vorher darüber gesprochen, vom Ansatz her schon mit dabei.
Ja, auch hier ein Detail für alle, die sich für so etwas interessieren. Also wenn er jetzt von 1200er und 800er redet, dann ist es die Körnung eines Schleifpapier oder sonstigen Schleifmitteln. Ja. Und je höher die Zahl, umso feiner ist es, sind mehr so Partikel drin, kann man so erklären, glaube ich.
Das ist eindeutig.
Und wenn Sie es ans Glänzen bringen wollen, dann haben Sie hier 1200er und fürs Holz haben Sie, ich weiß jetzt gerade in der Sendung oder vorher in der Vorbesprechung gesagt, ich weiß nicht mehr wann, eine 800er oder sowas.
Nee, nicht ganz so viel, also da würde ich wahrscheinlich an dem Objekt noch nächste Woche dran schleifen, Zwetschge ist relativ hart. 400er ist ausreichend.
400er reicht in dem Fall. Ja.
Dann sehen Sie keinerlei Kratzspuren mehr, dann ist von dem Schleifmittel nichts mehr zu sehen. Und den letzten Schliff gibt dann eigentlich jetzt, man verzeihe es mir, die letzte Ölung. weil wenn das Holz dann nachher mit Leinöl eingelassen wird, dann gibt es auch die richtige Brillanz und dann kommt es in Richtung Seidenmatten. Das ist eigentlich viel wichtiger.
Mhm. Und es riecht auch ganz gut, finde ich. Richtig. Ja, also ja. Das ist Holz eine sehr angenehme Sache hier. Das Objekt, haben Sie dem einen Namen gegeben? Wenn ja, welchen?
Ich hatte jetzt noch keine Inspiration, aber Ihre Träne könnte mich vielleicht dazu inspirieren, es mit aufzunehmen.
Ja,
das Objekt ist auch zu jung. Manchmal kommen die Namen auch ein bisschen später. Mhm. Manchmal kommen die Namen auch nicht von mir, sondern vom Kunden, der es sieht und ein Stichwort liefert. Nicht alles kriegt einen Namen. Ich denke, da muss man auch ein bisschen zurückhaltend sein. Das wird ein bisschen überbewertet.
Ne? Ja, klar. Manchmal denke ich auch bei manchen Namen, ja, da gehört schon sehr viel Fantasie dazu, oder das eine oder andere so. Obwohl jetzt hier natürlich mit der Träne nicht so viel Fantasie dazugehört, also man kann es wirklich als Träne identifizieren. Und jetzt habe ich übrigens meine Brille nicht auf was Sie mir da jetzt hinweisen, auf was Sie mich da hinweisen, sehe ich jetzt gerade nicht. Aber kleinen Moment, kommen wir gleich drauf. Also jedenfalls hier ist eben diese Träne drin, ob das jetzt über was da geweint wird. Ich nehme jetzt mal einfach positiv an, es ist eine Freudenträne.
Richtig. Jele, das ist man muss es nicht immer negativ sehen, und es ist doch schön, wenn das Holz, das ursprünglich eigentlich nur der thermischen Verwertung diente, noch eine ganze Menge Freude
macht. Ja, und hier ist es glänzt auch so schön. Das ist ja jetzt nicht irgend so ein schwarzes, fieses Metall. Sie haben ja das so richtig hell geschliffen. Also nennen wir es einfach Freudenträne. Hier
das ist
als Arbeitstitel für unsere Sendung hier.
Das nehme ich mit.
Wood Arts Elleriden, also Arts wie die Kunst oder Künste. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht auch gleich mal die Homepage sagen. Das ist ganz einfach zu merken. Wood Arts Elleriden, alles zusammengeschrieben.de. Das www braucht man nicht unbedingt, wie ich sehe. Und also an der Stelle könnt ihr euch dann angucken, wie die Objekte vom Herrn Jele so aussehen. Ein Objekt hat er mir gerade gezeigt, und hat mir gesagt, das würde Engel heißen. Natürlich macht mich sowas neugierig. Ihr wisst ja, warum mich Engel neugierig machen, muss ich jetzt nochmal nicht wiederholen. Aber Herr Jele, Engel. Wenn Sie was zu diesem Objekt sagen. Sieht sehr interessant aus zumindest.
Dieses Objekt war in seinem Ursprung eigentlich nicht als Engel gedacht, sondern ich habe an dem Objekt eigentlich frei dran gearbeitet. Das war eine Birne. Und ich wollte einfach neue Formen ausprobieren. Und dann kam da ein bisschen was dazwischen, was man von außen nicht gesehen hat. Ich musste hier ein Stück wegnehmen, dort ein Stück wegnehmen. Und dann stand das so da und dann kam einer auf Besuch und sagte, wann machst du Engel? So Engel? Interessant. Könnte man auch als Engel betrachten. Und dann stand das Ding wieder eine Woche rum und mir ging immer noch der Engel durch den Kopf. Und ich habe ihn nicht mehr rausgekriegt und dann habe ich mir dieses Birnenstück wieder in die Finger genommen und habe mir gedacht, kopieren? Nee, das ist es nicht. Andeuten, interpretieren, das ist gut. Und habe ihn völlig umgearbeitet, habe ihm dann einen Flügel als Andeutung gegeben, habe die Kopfform nur in Grobformen angedeutet, den Körper auch nur angedeutet und habe ihn, um dem Engel jetzt einfach die Bedeutung zu geben, einen Heiligenschein in Edelstahl gegeben. Ja, und jetzt hat der Engel leider, ich habe ihn erst vor kurzem wieder mal auf die Seite gestellt, er ist bei mir geblieben. Aber man kann ihn auch gerne kaufen. Allerdings erst, wenn er seine letzte OP gekriegt hat, weil Holz als natürliches Produkt hat nun mal Eigenschaften, die man nicht von vornherein sieht. Er hat jetzt im Bauchbereich eine Aufplatzung, da muss jetzt leider noch mal behandelt werden. Wir werden ihn also noch mal überschleifen und noch mal einlassen.
So, Aufplatzungen, wie kommen die zustande?
Das hängt jetzt stark mit wechselnden Temperaturen zusammen. Mein Ausstellungsraum ist diesbezüglich jetzt nicht gerade ideal temperiert. Im Wohnbereich ist es natürlich schon einfacher, weil sie gleichmäßige Temperaturen haben. Die Luftfeuchtigkeit schwankt auch nicht so extrem. Und Holz reagiert auf solche Dinge sehr, sehr, sehr deutlich, wenn ich mein Holz, bevor ich es zum Schleifen nehme, trockne und es kriegt zu viel Temperaturen, trocknet zu schnell, dann haben sie ganz schnell Risse an Stellen, die sie nicht unbedingt haben müssen und wollen.
Das habe ich gerade rausgehört, Sie haben einen Ausstellungsraum?
Ja, das war jetzt eines dieser Zwischenprojekte, die ich jetzt mal außerhalb machen musste, weil einfach die Nachfrage da war, kann man das mal sehen? Und nachdem doch die Jungs von der Gruppe Jobex, die leider nicht mehr existiert, dann ihren Ausstellungsraum nicht mehr benötigt hat, habe ich ihn für meine Zwecke umgenutzt und dann kann man meine Projekte bei mir zu Hause angucken.
Was war das für eine Gruppe Jobex?
Ja, ein Mitglied der Band ist noch da.
Ach so, eine Band.
Aha. Ja. Aber da die Sängerin ausgestiegen ist.
Ohne Gesang, das höre ich nicht mehr.
Ist ein bisschen so, viel.
Das ist jetzt ihr Ausstellungsraum.
Ja. Mhm. In dem Zusammenhang darf ich mich auch noch beim anderen Bandmitglied bedanken, Pico, kurz Stefan Dötterer genannt, der mir den Kontakt zu Radio Free FM verschafft hat.
Oh, bitteschön. Ja, an der Stelle Ausstellungsraum, da bin ich jetzt ein bisschen bei Ihrer Kundschaft. Auf der einen Seite haben Sie ja gesagt, das sind auch Leute, die jetzt nicht so unbedingt den dicken Geldbeutel haben. Wie sieht denn so die Kundschaft generell aus, also von den Objekten her, wo stehen die dann? Ja, sicher bei dem Friseur nicht, der hat ja schon so ein Ding, aber wo sind Ihre Objekte zu finden?
Sie finden meine Objekte jetzt im kleinen und Mittelbereich, im häuslichen Bereich, das kann sich eigentlich jeder leisten. Die mittleren Objekte sind jetzt natürlich bei einer Kundschaft, die vielleicht ein etwas höheres als das Durchschnittseinkommen hat, weil da müssen sie doch ein paar Euro mehr rechnen, das ist eine Menge handwerkliche Arbeit dabei. Ja, ich denke, jeder, der einen Handwerker bekommen hat, weiß, was das kostet. Die größeren Objekte stehen vereinzelt bei Firmen im Vorbereich, Foyer genannt und ähnliche Objekte, weil sie können große Objekte in einem normalen Wohngebäude eigentlich nicht unterbringen.
Jetzt kommt eine einfache Frage von den ganzen Objekten, die Sie bisher so gemacht haben. Was ist denn da Ihr Lieblingsobjekt? Vielleicht haben Sie so eins.
Also mein Lieblingsobjekt ist immer noch das, was ich jetzt noch zu Hause habe. Es ist auch mein größtes und mein aufwendigstes Objekt. Das war ein Stück von einem 110 Jahre alten Apfelbaum, der mir beim Fällen gezeigt hat, dass das Leben auch als Baum schwierig ist, weil er fliegt glücklicherweise doch in die geplante Richtung, weil eigentlich war von diesem Baum nur noch ein Ring über, in der Mitte war er leer. Er hat aber dann nach oben hin eine Unmenge an interessanten Partien geliefert. Eine Röhre ist auch stabil. Und dieser Apfelbaum liefert mir heute noch. Und ich habe noch eine größere Menge Holz zur Verarbeitung zur Verfügung von diesem Baum. Eine Vielfalt von Farben und Formen und Entwicklungsstufen an Holz, das man eigentlich von außen nicht sehen konnte. Ich habe es auch nicht erahnt.
Er ist also hohl.
Der war einfach leer, und zwar bis in den Starkastbereich rein, also nicht nur im Stammbereich, sogar in die Starkäste rein.
Ich bin froh sein, dass der nicht umgefallen ist.
Er ist umgefallen, so. Glücklicherweise, weil es war kein Fallkeil mehr klassischer Art zu setzen und Keil ging ins Leere. Wir haben Glück gehabt, dass er so gefallen ist, wie er sollte, weil daneben war ein Haus, das hätte schief gehen können.
Ja, und es bietet natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, also auch solche, ja, ich nenne es jetzt mal hohle Objekte zu machen, Ringe, ringförmige Sachen.
Ringförmige,
ja, weniger ist jetzt schwierig auszudrücken, oder?
Die Röhre hat sich dann beim Fallen dann in Längsstreifen zerlegt, so, da war also vom Rohr nichts mehr über, das war auch
so ein Apparat. Also okay, alles klar. Ja.
Aber weiter oben waren dann jetzt schon im Abbau begriffene Partien drin, da ist auch ein Holz dabei, dass man, also wenn man es nicht kennt, nicht mehr als Apfel erkennen muss. Das ist dann dunkelbraun mit ganz hellen weißen Streifen zwischendrin. Deswegen nenne ich dieses Holz eigentlich für mich immer Zebra, weil es doch was Gestreiftes hat. Ist relativ schwierig in der Bearbeitung, weil das Dunkelbraune ist noch sehr, sehr hart, was dem Baum auch die Stabilität gegeben hat und ihn am Leben gehalten hat. Und das Weiße ist eine Partie von weichen Jahrgängen, die natürlich jetzt schon teilweise durch Pilzbefall teilabgebaut war und extrem weich ist. Wenn Sie dieses Holz dann zart kriegen wollen, wie Sie es ja vorher gesehen haben, dann müssen Sie also etwas mehr Zeit zum Schleifen mitbringen.
Herr Jede, wo kann man denn eigentlich Ihre Wood Arts, Ihre Holzkunststücke bewundern?
Neben meinem Ausstellungsraum werden Sie mich im nächsten Jahr zum einen auf dem Kunsthandwerkermarkt in Neuem am Petersplatz finden. Der findet am 6. und am 7. Mai 17 statt. Und des Weiteren werde ich dann im Herbst auf der Illertissener Gartenlust bei der Staudengärtnerei Geismeier am 9. und 10. September zu finden sein.
Sie haben ja in der Vorbesprechung erzählt oder auch, glaube ich, vorher in der Sendung, manchmal bringe ich das ein bisschen durcheinander, dass Sie schon mal auf diesem Kunsthandwerkermarkt waren. Erzählen Sie doch bitte, wie sind Sie dazu gekommen?
Das war ein reines Zufallsprodukt, weil vor einem Jahr war das Ganze noch Hobby für mich, bis ein Kollege mitbekommen hat, dass ich also Holzbearbeitung und Holzkunstwerke mache. Und dann hat er zu mir gesagt, zeig mir doch mal die Fotos. Und dann war das nächste, toll, spitze, gefällt mir, mach doch mit. Dann habe ich gesagt, Kollege, so viel habe ich nicht, das Hobby. Dann habe ich gesagt, überlegst, du brauchst 20, 30 Stück und mach mit. Und dann hat er mich 2 Tage lang gelöchert, bis ich dann einfach Ja gesagt habe.
Und so sind Sie dann auf den diesjährigen,
er war auch in Neuem? Er war auch in Neuem. Und da ich ja bei meinem Arbeitgeber jetzt nicht einfach irgendwie verkaufen kann, musste ich Gewerbe anmelden und dann ging das Ganze los. Natürlich mit all den kleinen Dingen, die für ein Kleinunternehmen auch noch dazukommen, Berufsgenossenschaft und so weiter, was immer alles dazugehört. Ne?
Ganze Menge.
Ja. Yeah.
Sorry. Ja, wie war denn dann so die Resonanz von den Leuten, die den Kunsthandwerkermarkt besucht haben?
Also wenn ich jetzt die Wertung auf meine Produkte nehme, dann kann ich jetzt eigentlich vor Stolz nicht mehr laufen. Das hilft mir aber nicht weiter. Umsatzmäßig war es natürlich jetzt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber vielleicht sind ja auch größere Objekte auf einem Kunsthandwerkermarkt ein bisschen zu viel, weil so viel Geld trägt der Mensch ja nicht mit sich rum. Insofern war das für mich jetzt ganz wichtig zur Erweiterung des Horizonts. Ich habe festgestellt, dass das, was ich mache, auf allgemeines Wohlgefallen stößt, dass die Richtung stimmt, dass meine Intentionen bei den Kunden ankommen und habe in dieser Richtung dann auch weitergearbeitet. Wenn die Polizei an meinen Objekten Fingerabdrücke nehmen müsste, dann könnte sie sich heute noch Tausende holen. Die Produkte sind einfach für die Hände als Handschmeichler in einer Bearbeitungsstufe, die einfach verlocken, sie anzufassen, drüber zu fahren, zu streicheln. Und es war für mich auch jetzt im Gespräch mit den potenziellen Kunden interessant, wie tickt der Kunde, auf was legt der Wert, wo hat er Freude. Und es hat mir eine ganze Menge an Anregungen mitgegeben.
Mir fällt jetzt gerade was ein zum Thema Holz, weil Sie gerade gesagt haben, so Handschmeicheln da zum Greifen. Mir hat mal ein Lehrerkollege auf einer Tagung in Esslingen etwas ganz Interessantes gezeigt. Es waren ja so bearbeitete Stücke von Zweigen, sage ich jetzt mal, oder Ästen. Und er hat lange Zeit in Hospiz mit älteren Männern ja zu tun gehabt. Und er hat gesagt, er hat immer wieder festgestellt, dass die so eine Art Greifreflex haben. Und dann ist er auf die Idee gekommen, diese Äste zu bearbeiten, also auch ganz weich zu machen, so von der Oberflächenstruktur her, ähnlich wie das Objekt, das mich da am Anfang so fasziniert hat. Und er sagt dann, er hat es auch immer ausgesucht aufgrund der Form. Und er sagt dann, die sind dann ruhiger geworden, die Männer. Ja, die haben das angefasst. und sind dann, ja, waren nicht mehr so aufgeregt und haben dann eben ihre Situation, ja, vielleicht leichter ertragen, besser verarbeitet. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das hat mich also schon sehr fasziniert. Da hat man mal dann am zweiten Tag so ein paar so Objekte mitgebracht. Das fällt mir jetzt gerade so ein.
Ich habe jetzt keine Erfahrung mit
Hospiz. Nee, das ist klar.
Aber mit Hospiz, aber Holz hat einfach aufgrund seiner Griffigkeit, von seiner Struktur immer wieder was Faszinierendes. Dieses ganz Feine ist etwas, was vielleicht aufgrund dessen, dass das Holz eine gewisse Wärme hat, es ist nicht kalt wie Metall. Es gibt die eigene Wärme wieder, es hat was Beruhigendes. Es ist einfach angenehm für die Hände. Und ich denke, die Hände sind bei solchen Objekten auch ganz wichtig. Ich habe auch im Kunsthandwerkermarkt festgestellt, dass der ein oder andere Kunde auch mit der Nase gearbeitet hat. Die haben also die Dinger abgefüllt mit der Nase drüber. Die haben da Dinge gerochen, die ich da gar nicht reingetan habe. Es war faszinierend, wie der Mensch auf solche Objekte reagiert.
Ja, und Holz ist eben ein sehr natürliches,
warmes Produkt,
ne? Ja, mit dem eigentlich die Leute ja hoffentlich immer noch zu tun haben, manche nicht mehr so sehr, aber es ist auch zu wünschen.
Also ich stelle es auch in meinem Hauptberuf fest, obwohl da die Nase total fehlgeleitet ist. Ich arbeite im Bestattungsgewerbe. Und wenn wir in unseren Ausstellungsraum kommen, auch hier ist Holz vertreten. Und das sind dann Särge, die riechen nach Lösungsmittel, eigentlich nach Lacken. Mhm. Und trotzdem kann ich dann, es riecht nach Holz hören. Mhm. Das sind einfach so Gedanken, die in den Köpfen drinstecken.
Ja, Herr Jähle, wir sind so langsam am Ende der Sendung und jetzt kommt eigentlich meine Standardfrage, Standardaufforderung. Was habe ich denn vergessen zu fragen? Was wollen Sie denn noch loswerden oder auch zusammenfassen?
Es ist ja erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Ich freue mich, dass ich jetzt eine Bühne bekommen habe, in der ich meine Produkte vorstellen darf. Ich freue mich auch über die Unterstützung, die ich bei der Herstellung erfahren habe. An dieser Stelle darf ich mich bei meiner Frau bedanken, dass sie mir auch die Zeit lässt, die ich brauche. Und ich brauche eine ganze Menge davon. Weil manchmal sieht sie mich nicht sehr viel. Sie weiß zwar, wo ich bin. Sie hört mich auch, aber sehen tut sie mich nicht. Sie muss es auch ein bisschen leiden, weil das Haus hat mittlerweile einige Spuren von mir übernommen, von Staub bis zu Spänen. Ich darf mich auch bei meinen Kindern bedanken, die mich entsprechend unterstützt haben. Bei meiner Tochter Marina und meinem Schwiegersohn, die mir die Website gemacht haben. Bei meinem ältesten Sohn, der häufig auch eine tragende Rolle bei der Erwerb des Holzes liefert. Bei meinem Jüngsten, der häufig auch mit eingesetzt wird. Bei meinen lieben Nachbarn, die gelegentlich doch meine Außenarbeiten hören müssen. Und natürlich auch bei meinem Brötchengeber, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, diese Nebentätigkeit zu verrichten. Und ich hoffe, dass Sie viel Spaß an meinen Produkten haben.
Vielen Dank, Herr Jähle. Das war eine sehr interessante Sendung. Ich habe jetzt auch wieder so einen kleinen Einblick zusätzlich gekriegt. Und bei mir ist es immer so, wenn ich am Ende einer Sendung den Eindruck habe, dass ich wieder was dazugelernt habe, dann war es eine gute Sendung. Und diesen Eindruck habe ich jetzt dank Ihrer Ausführungen durchaus gewonnen. Ja, das war die Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei uns zu Gast war Peter Jähle von Wood Arts Illerrieden. Tschüss, bye-bye, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.